Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir vor langer Zeit mal eine Predigtreihe über die Dreieinigkeit hier in der Gemeinde hatten. Und was man sich so darunter vorstellt, wie nicht anders zu erwarten, haben wir über Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist einige Predigten gehabt. Und woran ich mich vor allem gut erinnern kann, ist an eine Studentin, die dann zu mir kam mit den Worten: Krass, ihr predigt ja in der Brüdergemeinde über den Heiligen Geist. Ja, und ich habe das erstmal so aufgenommen und damit hat sie wahrscheinlich den Eindruck von nicht wenigen Christen heutzutage ausgesprochen. Scharfe Zungen behaupten ja, dass in eher konservativen Gemeinden es eher heißen müsste über die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Wort. Ja, das glauben wir natürlich absolut nicht, sondern wir sind der vollen Überzeugung, dass Vater, Sohn und Geist in vollem Maße Gott sind, auch wenn die Aufgaben unterschiedlich sind. Aber ich habe mich gefragt, wie kommt das zustande, dass manch einer denkt, der Heilige Geist, der spielt in einer Gemeinde wie in unserer keine großartige Rolle. Ich glaube, das hat mit einer verkürzten Sichtweise von manch einem heutzutage zu tun, der den Heiligen Geist in erster Linie auf Geistesgaben reduziert oder aber auf irgendwelche übernatürlichen Phänomene, die er damit in Verbindung bringt, die in so manchen Kreisen stattfinden. Und wiederum andere verwechseln den Heiligen Geist, glaube ich, auch gerne mal mit einem Gefühl einfach. Jetzt will ich an dieser Stelle nicht darauf eingehen, was es da alles so für Vorstellungen gibt und wie das im Einzelnen biblisch zu bewerten ist, aber ich bin der Überzeugung, dass der Heilige Geist biblisch gesehen viel mehr Aufgaben und Wirkungsweisen hat, als das im ersten Moment für uns sichtbar ist. Und auch, dass seine Hauptaufgabe nicht darin besteht, uns ständig spektakuläre Dinge sehen zu lassen, sondern vielmehr Christus zu verherrlichen und mit uns zu leben. Und das ist unser Thema von heute Morgen, das da lautet: Leben mit Gottes Geist. Und wir setzen weiter fort im Römerbrief, in Römer 8, die Verse 5 bis 17. Und ich lade euch ein, dass wir zusammen diesen Text einmal lesen. Und ihr könnt es hier vorne tun oder auch in euren eigenen Bibeln. Da heißt es in Römer 8, ab Vers 5. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Ein geballter Text, wo ganz viel drinsteht über den Heiligen Geist. Und wenn du bislang der Meinung warst, unsere Gemeinde glaubt an Vater, Sohn und Wort, hoffe ich, dass wir heute Morgen sehen, dass das absolut nicht der Fall ist. Wenn du so denkst, dann bist du genau richtig, heute Morgen intensiver über den Heiligen Geist nachzudenken. Weil wir haben hier einen Abschnitt vor uns, der ganz vieles über den Heiligen Geist sagt. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen ein Stück mehr davon verstehen, was Gott uns durch seinen Geist Wunderbares gegeben hat. Und wie relevant er für unser Leben ist und welche Hilfe wir eigentlich dadurch bekommen haben. Und dazu schauen wir uns heute Morgen vier Aspekte über den Heiligen Geist an, die unser Leben mit ihm maßgeblich beeinflussen. Der erste Punkt heute Morgen, der heißt die Gesinnung des Geistes. Und es geht um die Verse 5 bis 8 darin. Wir hatten jetzt eine längere Sommerpause und trotzdem steigen wir heute wieder ein in diesen Römerbrief. Wir haben das ja vor dem Sommer dann erstmal ruhen lassen. Wir haben diese Predigtreihe, ihr habt es eben gesehen, Fundamente des Glaubens. Und wir werden an den nächsten Sonntagen jetzt intensiver in Römer 8 einsteigen, bevor wir dann diese Reihe erstmal ruhen lassen und dann an späterer Stelle nochmal fortsetzen. Und ihr erinnert euch vielleicht zurück, vor den Sommerferien haben wir die ersten vier Verse von Römer 8 schon gesehen und Lukas hat uns mit hineingenommen in dieses Thema freigesprochen zu neuem Leben. Ihr könnt es nochmal nachhören, wenn ihr nicht da wart oder das nochmal auffrischen wollt. Und was dieser Freispruch, von dem Lukas uns in den ersten vier Versen in Römer 8 berichtet hat oder gelehrt hat, was dieser Freispruch so beinhaltet, wie er sich auswirkt, das wird jetzt im weiteren Fortgang von Römer 8 eigentlich weiter entfaltet. Und dabei ist ganz unmissverständlich, dass der Freispruch nur für den gilt, der Jesus Christus ganz persönlich als seinen Herrn und Retter kennt. Wenn das im Leben eines Menschen geschieht, wenn er Jesus annimmt und kennenlernt, dann bekommt er, davon spricht die Bibel, eine neue Natur. Oder man könnte auch sagen, eine neue Wesensart. Und das macht die Bibel immer wieder deutlich. Zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 9 und 10 spricht sie vom alten und vom neuen Menschen. Oder in diesem bekannten Vers in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, dann wird da etwas anders, dann wird da etwas neu. Und so nimmt Paulus in Römer 8, Vers 4 jetzt am Ende schon eine Unterscheidung vor, die damit zu tun hat, dass da etwas neu geworden ist. Und er knüpft dann weiter daran an diese Unterscheidung. Da hieß es, wir schauen nochmal zurück, Römer 8, Vers 4, da hieß es, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns und dann die Unterscheidung, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. So, das ist das, was wir vor den Ferien uns angeschaut hatten. Das heißt, hier wird schon deutlich in diesem Vers 4, dass kennzeichnend für einen wahren Gläubigen eigentlich ist, dass sich sein Leben verändert. Und ab Vers 5 bis 8 wird dann weiter definiert, wie das Leben im Fleisch und das Leben im Geist aussieht, was das kennzeichnet. Da heißt es dann in Vers 5 weiter, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Und hier ist mit die nach dem Fleisch sind und die nach dem Geist sind jeweils ein Wesenszustand beschrieben, der sich verändert hat. Man könnte auch sagen, das ist eine Beschreibung eines erstmal Sein-Zustandes und zunächst mal nicht eines Tun-Zustandes, der hier beschrieben ist. Das Fleisch, und das hatten wir schon in Römer 7, ist nicht mit der heutigen Assoziation von Tier und Grill in Verbindung zu bringen, sondern es geht in der Bibel eigentlich zumeist darum, wenn sie davon spricht, um diese alte, sündige, menschliche Natur. Und die Bibel ist in der Hinsicht sehr eindeutig, dass jeder Mensch nach Adam und Eva, der in diese Welt hineingeboren wird, in diese sündige Natur hineingeboren wird. Und ihr erinnert euch an die Predigten über Römer 5 und 6 und 7 vielleicht, wo wir immer wieder diese Unterscheidung vornehmen mussten. Und aufgrund dieser sündigen Grundbeschaffenheit, die der Mensch erstmal hat, resultiert daraus auch eigentlich ganz natürlich, wie ein Mensch denkt und wonach er strebt und was ihm wichtig ist und wie er sein Leben führt. Ja, wir kennen dieses Grundprinzip, wie jemand ist, das kommt auch dabei raus, auch aus anderen Dingen. Vergleichen wir das mal mit einem Schwein. Ein Schwein tickt wie ein Schwein riecht wie ein Schwein hat eine Körperhygiene wie ein Schwein, es frisst wie ein Schwein. Warum? Weil es ein Schwein ist. So, ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Die Wesensart ist entscheidend dafür, wie man tickt oder wie man gesinnt ist, um das mit den Worten von Paulus zu sagen, die er oft hier in Römer 5 bis 7 verwendet. Und das ist so ein Schlüsselbegriff hier in den Versen 5 bis 7, dieses Sinnen. Und das bedeutet so viel wie denken oder im Sinn haben oder trachten oder auch urteilen. Wenn es jetzt hier heißt, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, dann sagt das im Prinzip aus, dass jeder Mensch, der Jesus Christus nicht als seinen Herrn und Retter kennt, man könnte auch sagen, jeder Ungläubige, ganz natürlich auf die irdischen, sichtbaren Dinge bedacht sein muss. Und dabei gibt es einen König in seinem kleinen Universum und der heißt ich. Ja? Ich will das, ich brauche das, ich darf auf keinen Fall zu kurz kommen, das schadet meinem Ich, kennen wir alles, ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist die Devise eines fleischlichen Menschen. Und dabei gibt es drei wesentliche Kategorien, worunter alles einzuordnen ist, wonach sich der fleischliche Mensch, bei dem sind wir gerade, ausstreckt. Johannes beschreibt das in 1. Johannes 2, Vers 16 mit folgenden drei Kategorien. Da heißt es, denn alles, was in der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens das ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Glaubt, wenn man diese drei Dinge hier, ne, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, wenn man das mal nehmen würde und eine Gesellschaftsanalyse damit machen würde, mit diesem Filter, dann würde man, ohne lange forschen zu müssen, bei jedem Bürger irgendwo sehen, okay, der ist darin definitiv irgendwo einzuordnen. Das sollte uns aber nicht wundern, solange ein Mensch keine Erlösung durch Jesus erlebt hat. Warum? Wenn die Grundbeschaffenheit eines Menschen verdorben ist, dann wird auch die Auswirkung in seinem Leben verdorben sein. Und es lohnt sich dazu vielleicht mal diese Werke des Fleisches in Galater 5, Vers 19 bis 21 in Ruhe anzuschauen. Da sind die Auswirkungen weiter beschrieben dann. Das ist also das eine. Im Kontrast dazu, in der zweiten Vershälfte von Römer 8, Vers 5 steht, die aber, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. So, und während man die nach dem Fleisch sind, einfach mit Ungläubigen bezeichnen könnte, sind die, die nach dem Geist sind, ganz grundsätzlich erstmal Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben, an ihn gläubig geworden sind. Und wenn das geschieht, zieht der Geist Gottes ins Leben eines solchen Menschen ein. Und damit zieht auch eine andere Gesinnung ins Leben eines solchen Menschen ein. Da entsteht etwas Neues. Der König des Universums und meines kleinen Lebens heißt dann nicht mehr ich, sondern Gott. Ja? Ich frage danach, was Gott will, was ihm gefällt, was ihn ehrt, was für ihn zählt. Und die Gedanken sind dabei sehr entscheidend und vorgeschaltet eigentlich die Gesinnung. Ich fand von Matthew Henry ein Zitat so gut, wo er geschrieben hat, die Gesinnung ist die Schmiede der Gedanken. Ich glaube, ein jeder, der zum echten Glauben an Jesus gekommen ist, der kennt diese neue Gesinnung aus eigener Erfahrung. Na, auf einmal merke ich, wie Dinge, wofür ich früher alles gegeben habe, die einen hohen Stellenwert hatten, auf einmal nicht mehr so bedeutsam sind und wie Gottes Reich Stellenwert in meinem Leben gewinnt. Oder dass ich bei Dingen, die verkehrt sind, die ich früher einfach so getan habe, ohne mit der Wimper zu zucken, auf einmal merke, oh, da meldet sich jemand, da meldet sich der Heilige Geist, der spricht da hinein und sagt mir, das ist falsch. Kehr um. So. Gewissermaßen ist das fast zu vergleichen mit dieser neuen Gesinnung wie mit einer neuen Software, die auf mein Leben gespielt wird. Und dabei ist es Gottes Geist, der mich neu programmiert und mir die Dinge wichtig macht, die Gott wichtig sind und der aber auch den ganzen alten Spam, um in dieser Sprache zu bleiben, vernichten will. Die Frage ist für uns als Christen, ob wir den Geist Gottes seine Arbeit tun lassen oder ob wir ihm, im Bild gesprochen, immer wieder ungebetene Viren einschleusen, die ihn eigentlich behindern, dass er seine Arbeit machen kann. Ja, vielleicht irgendwelche Begierden des Fleisches und der Augen, die wir immer wieder füttern eigentlich. Manchmal vielleicht auch nur so subtil, ne? So in kleiner Form. Oder dadurch, dass wir immer wieder in alte Muster einfach zurückkehren und sagen, okay, ich fühle mich in dem Alten wohl, mach da einfach so weiter. Bin auch nicht so konsequent, das Alte wirklich abzulegen. Einerseits spricht die Bibel davon, dass jeder wahre Gläubige diese neue geistliche Gesinnung bereits bekommen hat. Wir sind nicht mehr im Fleisch, sagt dieser Text hier. Auf der anderen Seite, und das müssen wir auch sehen, spricht die Bibel auch davon, dass diese neue geistliche Gesinnung immer weiter wachsen soll im Leben von uns Gläubigen. Und so spricht Paulus zum Beispiel in Epheser 4, Vers 23 davon, dass wir fortlaufend im Geist unserer Gesinnung erneuert werden sollen. Oder später dann auch in Römer 12, Vers 2 in diesem bekannten Vers, von der Verwandlung durch die Erneuerung des Sinnes. Ja, und das sind so fortlaufende Prozesse. Unsere Gesinnung soll sich immer mehr verändern. Und mir ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, wir verändern unser Leben nicht, um gläubig zu werden, sondern wir werden verändert, weil wir gläubig sind. Das ist die biblische Reihenfolge, die sie macht. Ja? Ich sage es nochmal, wir verändern nicht unser Leben, um gläubig zu werden, sondern wir werden verändert, weil wir gläubig sind. Das ist die Folge daraus. Und das vorrangige Mittel, wodurch Gott das tut, wodurch der Geist das tut, ist die Beschäftigung mit Gott und seinem Wort und seinen Gedanken. Das heißt, wir haben als Christen die Möglichkeit, die Gesinnung des Geistes zu fördern oder aber das Fleisch zu befeuern. Das ist uns gegeben. Und ihr erinnert euch, wir greifen auf manches zurück heute Morgen, erinnert euch an die Predigt vielleicht über Römer 7 ab Vers 14, wo es um den lebenslangen Kampf in mir ging, wo das so beschrieben war, ne? Die Zerrissenheit eines Christen. Und wir sind da näher drauf eingegangen. Die persönliche Frage, die wir uns immer wieder aufs Neue stellen müssen, ist als Christen, welche Gesinnung unterstütze ich denn eigentlich? Wünsche ich mir, dass die Gesinnung des Geistes immer weiter wächst oder bin ich als vermeintlicher Christ auch ganz zufrieden damit, in der Gesinnung des Fleisches weiterzuleben? Und gerade wenn ich insgeheim diese letzte Haltung vertrete, ja, die Gesinnung des Fleisches ist schon okay, dann sollte ich mir die Verse 6 bis 8 zu Herzen gehen lassen. Und Paulus da weiter dann schreibt, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und hier sind die jeweiligen Resultate beschrieben aus der jeweiligen Gesinnung. Laut Benedikt Peters, ein sprachlich sehr begabter Mann, bedeutet das Wort für Gesinnung hier in der hier verwendeten Form eigentlich so viel wie Ergebnis des Sinnens. Also wenn man das so übersetzen würde, in dem Sinne, würde das bedeuten, denn das Ergebnis des Sinnens des Fleisches ist Tod, das Ergebnis des Sinnens des Geistes aber Leben und Frieden. Und das ist ein Gedanke, der deckt sich mit der ganzen Bibel. Denken wir an Römer 6, Vers 23, hatten wir schon. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Oder denken wir an Adam und Eva, wie sie in Sünde und damit in diesen fleischlichen Zustand überhaupt hineingefallen sind, ganz am Anfang der Zeit. Und damit kam diese neue Wesensart und diese neue Lebensausrichtung in die Welt. Und was daran hing, war der Tod und der Verfall. Grundsätzlich können wir das so sagen, dass die Gesinnung des Fleisches immer zerstörerisch ist und am Ende steht der Tod. Die Gesinnung des Fleisches zerstört Beziehungen, zerstört Lebenssinn, zerstört Seelen von Menschen und zerstört den Zugang zu Gott. Warum? Vers 7 und 8, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Mit anderen Worten, indem der Mensch meint, Gott aus seiner eigenen Welt streichen zu können und sein eigenes Ding zu machen, stellt er sich feindlich gegen Gott und seinen Willen und damit erleidet er nicht nur Zerstörung in diesem Leben, in vielen Lebensbereichen, was wir dann feststellen, sondern er erreicht damit auch ewige Trennung von Gott. Und damit ist er geistlich tot, so beschreibt es die Bibel. Jeglicher Zugang zu Gott und seiner Herrlichkeit ist damit verloren. Und wenn ein Mensch die Erlösung in Jesus Christus nicht annimmt, dann ist und bleibt er in diesem Zustand. Das Problem dabei ist, dass der fleischliche Mensch all das gar nicht erkennt. Er denkt, ein selbstbestimmtes Leben in der Gesinnung des Fleisches, das bringt Freude, das bringt Erfüllung, das ist wahres Leben. Und es mag im ersten Moment manchmal auch so aussehen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wofür aber wirklich Leben und Frieden verheißen ist, hier in diesen Versen, ist für die Gesinnung des Geistes. Am Ende eines Lebens in dieser neuen geistlichen Natur, die durch Jesus neu geworden ist, die Gott uns geschenkt hat, steht ewiges Leben bei ihm. Ja, und das ist unsere Perspektive, aber auch im Hier und Heute merken wir, wie echtes Leben und echter Friede in einem Leben unter der Führung des Heiligen Geistes zu finden ist. Wir erleben, wie wunderschön es ist, mit Gott und auch mit Menschen versöhnt leben zu können. Und wie viel erfüllender und besser es ist, ein Leben unter Gottes Maßstäben zu führen, wie es viel besser funktioniert auf lange Sicht und wie echte Freude in ihm zu finden ist. Und dürfen wir das nicht verwechseln, die Führung des Heiligen Geistes mit einem reibungslosen Leben, mit einem Leben im Wohlstand und im Gelingen, sondern mit wirklich innerem Frieden, mit wirklich wahrem Leben, was unabhängig der eigenen Umstände im Leben existiert. Und wir sind auch herausgefordert, als Christen Gott immer wieder zu vertrauen, dass ein Leben in der Gesinnung des Geistes tatsächlich besser ist als ein Leben in der Gesinnung des Fleisches. Dass es tatsächlich Leben und Frieden mit sich bringt, auch wenn in der Gesinnung des Fleisches wir schnell denken könnten, dass das viel schnellere, bessere Resultate mit sich bringen könnte. Das will die Gesinnung des Fleisches uns weismachen, immer und immer wieder. Und auch da ist eine Frage für uns persönlich drin, eine Überlegung, nämlich die Frage, welcher Gesinnung schenkst du denn eigentlich Glauben? Jetzt kann man die Frage unterschiedlich beantworten, je nachdem, wo du stehst. Vielleicht hörst du heute zu, bist noch gar kein Christ. Dann ist es zwangsläufig so, von dem, was wir hier lesen, dass du nur die Gesinnung des Fleisches aus deiner eigenen Erfahrung kennst. So, ja, es gibt noch gar nichts anderes. Und dann sind es zwei Dinge, wenn du noch kein Christ bist, die wesentlich zu bedenken sind für dich. Erstens, solange du im Fleisch bist, solange du noch kein Christ bist, kannst du Gott nicht gefallen, sagt Vers 8 sehr deutlich. Du kannst dich noch so sehr bemühen, aber sein Anspruch ist zu hoch. Du wirst nicht vor ihm aus eigener Kraft genügen. Du kannst Gott nicht gefallen. Aber zweitens, und das ist das Wunderbare, was zu bedenken gilt, es gibt den einen, der Gott in allem gefallen hat, der Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist, Jesus Christus, der sündlose Sohn Gottes, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, der dort alles bezahlt hat und der dich aufruft, mit deiner Sünde zu ihm zu kommen, ihm deine Sünde zu bekennen, umzukehren und seine Vergebung im Glauben anzunehmen und dein Leben ihm zu unterstellen. Und wenn das noch nicht geschehen ist, heute Morgen bei jemand, dann wende dich im Gebet an ihn. Wenn du sagst, es spricht mich an, aber ich kann da noch nicht so viel mit anfangen, dann komm ins Gespräch mit jemand. Nun sitzen heute aber viele von uns hier, die sind Christen. Und trotzdem stellt sich immer wieder die Frage, welcher Gesinnung schenke ich denn eigentlich meinen Glauben? Ja, glaubst du wirklich daran, dass die Gesinnung des Geistes viel besser und zielführender ist als die Gesinnung des Fleisches, wo ich vielleicht das Sagen habe, wo ich machen kann, was ich will? Es ist ganz klar, Gott will durch seinen Geist diese Gesinnung des Geistes immer stärker in uns werden lassen. Aber die Frage ist, manchmal wollen wir das auch oder stellen wir uns dem so entgegen? Dabei hat Gott nicht den Anspruch, eine Randerscheinung in unserem Leben zu sein, sondern der Herr. Und das führt uns zum zweiten Punkt, was das Leben im Geist ausmacht. Der zweite Punkt heißt die Wohnung des Geistes und es geht um Vers 9 bis 11. Und jetzt kommen hier einige wunderbare Dinge ab Vers 9, die in einem weiteren Abschnitt gesagt werden und die können ausschließlich über Christen gesagt werden. So heißt es in Vers 9 im Kontrast, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Im Gegensatz zu den zuletzt in Vers 8 erwähnten, diese Gruppe, über die es hieß, die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen, heißt es jetzt hier über Christen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das heißt, hier ist nochmal deutlich ausgedrückt, dass ein echter Christ diesen neuen Wesenszustand bekommen hat. Dass er jetzt im Geist ist. Und damit sieht Gott uns nicht mehr als im Fleisch, sondern er sieht uns als Christen im Geist, in dieser neuen Natur, in Jesus Christus. Wenn wir vorher aus eigener Kraft im Fleisch Gott niemals gefallen konnten, gefallen wir ihm nun durch Christus. Und Gott sieht dich und mich, wenn du Christ bist, als in Christus, als gerechtfertigt, als geheiligt, als makellos. Warum? Weil er Christus ansieht, wenn er dich ansieht. Das ist wunderbar. Ja? Wir sind auf einmal in einem ganz anderen Stand, in den wir hineinversetzt wurden. Und dabei ist uns Gottes Geist und Jesus selbst durch den Geist viel näher, als das uns oft bewusst ist. Hier heißt es ja mehrfach in diesen Versen, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und spannenderweise ist der Begriff Geist Gottes und Geist Christi hier austauschbar verwendet. Wenn wir in die zweite Vershälfte von Vers 9 schauen, dann ist ja die Rede davon, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und eigentlich würden wir erwarten, wenn wir diesen Text so lesen, dass es im Gegenzug zu Vers 9a heißen müsste, wenn jemand Gottes Geist nicht hat, der ist nicht sein. Vielleicht ein bisschen komisch, ne? Sind jetzt Gottes Geist und Christi Geist, sind das zwei unterschiedliche Geister oder wie müssen wir das uns vorstellen? Das sind sie absolut nicht. Sie sind ein und derselbe. Und mitunter, nebenbei bemerkt, ist das auch eine Stelle, die sehr deutlich macht, eine von vielen, dass Jesus Christus wirklich vollkommen Gott ist. Sonst könnte er nicht so synonym hier verwendet werden. Aber was in diesen Versen auch sehr unmissverständlich deutlich wird, ist die Tatsache, dass jeder wahre Gläubige zwangsläufig den Heiligen Geist haben muss. Warum? Weil es in Vers 9, in der zweiten Vershälfte so deutlich heißt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, es gibt keinen echten Gläubigen, der den Heiligen Geist nicht hat. Oder anders ausgedrückt, wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, kann er kein Christ sein. So deutlich ist dieser Text. Und interessant ist ja, dass Paulus diesen Satz in einem Brief schreibt an Menschen, wo man eigentlich größtenteils davon ausgehen muss, dass sie Christen sind. Und man kann sich fragen, warum schreibt er denn sowas da rein jetzt? Ja, ich glaube, dass er das mitunter wahrscheinlich deshalb auch schreibt, weil er auch solche im Blick hat, die in der Gemeinde in Rom sitzen, aber nicht wirklich wiedergeboren sein können. Kennzeichen eines wirklich wiedergeborenen Menschen ist, dass er den Heiligen Geist hat. Das sagt er so deutlich. Das heißt, wir können diese Stelle auch zum persönlichen Anhaltspunkt nehmen, uns zu fragen, habe ich den Heiligen Geist? Wohnt er in mir. Nun, manch einer wird sich denken, okay, woher weiß ich denn, ob ich ihn habe oder ob er in mir wohnt? Ich glaube, ein guter Prüfstand von diesem Text, den wir vorher schon gesehen haben, ist, ob du die Gesinnung des Geistes in deinem Leben feststellst. Ob du den Wunsch kennst, nach Gottes Willen zu fragen, danach zu leben, dein Leben danach auszurichten und den Wunsch, ihn zu ehren. Hast du diese Gesinnung des Geistes? Das ist ein gutes Kennzeichen dafür. Und wenn du merkst, ich kenne das gar nicht. Ja, ich merke, ich wünsche mir von Gott keinerlei Veränderung in meinem Leben eigentlich und auch die Überführung von Sünde und echte Umkehr erlebe ich eigentlich nicht, sondern ich mache mein Leben einfach so weiter. Ja, das läuft immer so weiter wie je zuvor. Wenn das bei dir der Fall ist, dann prüf dich anhand von dieser Stelle, ob du im Glauben bist. Auch das ist was Paulus mit solchen Aussagen hier bezwecken will. Und wenn du unsicher bist in der Hinsicht, dann such gerne das Gespräch mit jemandem, dem du vertraust, mit mir oder und komm da, werd da klarer. Nun kann es sein, dass manch einer sich in dieser Frage auch unsicher ist, ob er den Heiligen Geist hat, weil er sich irgendwie vorstellt, dass damit etwas ganz Außergewöhnliches passiert sein muss. Ja, es gibt da so vieles auch von irgendwelchen weiteren Geistestaufen, die man haben muss und sonst was irgendwie, was da alles vorherrscht. Die Bibel spricht deutlich davon in Epheser 1, Vers 13, wann der Heilige Geist ins Leben eines Menschen einzieht. Da heißt es in Epheser 1, Vers 13, in ihm, in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier wird deutlich, man bekommt den Heiligen Geist, wenn man das Evangelium gehört, verstanden und geglaubt hat. Wenn ein Mensch sich vor Gott als Sünder bekennt, wenn er die Vergebung seiner Schuld durch Jesus annimmt und erlebt und ihm sein Leben als Herrn unterstellt, dann hast du den Heiligen Geist. So, das macht Epheser 1, Vers 13 sehr deutlich. Und ab diesem Zeitpunkt wohnt der Heilige Geist in einem jeden Gläubigen und er wohnt dort nicht nur anteilig und es braucht irgendwie noch eine zusätzliche Geisteserfahrung, dass der Geist ganz kommt oder sowas. Ja, das ist so eine Vorstellung heute von manch einem. Nein, er ist schon vollumfänglich da. Er wohnt tatsächlich in uns. Und von diesem Wohnen sprechen die Verse 9 bis 11 mehrfach. Und wiederum ist spannend, dass auch hier der Geist Gottes und Christus austauschbar ist. So heißt es in Vers 9, wenn Gottes Geist in euch wohnt, und in Vers 10 dann, ist aber Christus in euch. Ja, und wenn die Bibel davon spricht, dass Christus in uns ist und an anderer Stelle, dass der Heilige Geist in uns ist, dann sind das nicht zwei Bewohner, sondern dann ist das derselbe. Und jetzt ist es für uns nicht so richtig greifbar, wie das aussieht. Ja? Also was es bedeutet, dass Gottes Geist in uns wohnt. Und ich habe so gedacht, wenn man da draußen mit jemandem drüber sprechen würde und sagen würde, ja, der Heilige Geist wohnt in mir und ich versuche dir das zu erklären, der erklärt mich für bescheuert. Also wie der wohnt in dir? Ja? Wie willst du das denn jemand sagen? Weil wir haben ja immer noch die gleiche körperliche Hülle. Aber wir haben einen neuen Hausherrn. Und diesen Anspruch, den hat der Heilige Geist an unser Leben. Er will nicht irgendwo in der Kellerecke irgendwo unseres Lebens mitbewohnen, sondern er will unser Leben rundum bestimmen. Er will, im Bild gesprochen, jeden Raum unseres Lebens bewohnen und gestalten, so wie es Gott gefällt. Und wer ihm dabei immer wieder in den Weg kommt, und ich hoffe, dass dieser Begriff euch geläufig ist, ist der lästige Mitbewohner der Sünde. Das hatten wir in der Predigt über Römer 7 näher ausgeführt, ja, dass wir immer noch in diesem sterblichen Leib sind und dass dieser Mitbewohner der Sünde, der so lästig ist, erst mit unserem Tod stirbt und der macht es uns so schwierig. Und trotzdem hat die Sünde keinen Herrschaftsanspruch mehr bei uns im Leben als Christen, sondern den hat nur der Geist. Nun ist es so, dass wir bis zum Lebensende in diesem Spannungsfeld bleiben werden. Und wir merken, ein jeder Christ merkt, das zerrt alles noch an ihm, die Sünde. Ja? Und da ist ein großer Kampf. Aber wir haben eine großartige Perspektive in Vers 10 und 11, wenn es da heißt, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Vers 10 wird deutlich, wir werden den körperlichen Tod, den irdischen körperlichen Tod erleiden und auch die Sünde arbeitet noch in dem Leib des Todes, so hat Paulus in den Römer 7, Vers 24 beschrieben. Da ist noch das Wirkungsfeld da, aber unser Geist, der wird nicht mehr sterben. Warum nicht? Weil wir die Gerechtigkeit von Christus bekommen haben und seinen unsterblichen Geist, der in uns wohnt und in uns wohnen bleibt. Und in Vers 11 gibt es noch eine größere, weitere Perspektive. Wenn du Christ bist und wenn Gottes Geist in dir wohnt, dann heißt es hier, dann lebt der gleiche Geist in dir, der Jesus leiblich, körperlich aus den Toten auferweckt hat. Und das schafft uns die Gewissheit, dass wir eines Tages ebenfalls körperlich auferstehen werden und dass wir einen unvergänglichen Auferstehungsleib bekommen werden von Gott, mit dem wir bei ihm sind dann. Und das sind wunderbare Aussichten, oder? Wenn man sich das mal so vor Augen führt. Brechen wir das runter. Ja, du brauchst keine Angst haben, dass das ein Leib sein wird mit all deinen Gebrechen und mit deinem Tinnitus und mit deiner Arthrose und mit deinen sonstigen Leiden, die du hast, sondern es wird ein wiederhergestellter, perfekter, herrlicher Leib sein. Und ich musste ein bisschen schmunzeln an dieser Stelle. Ich habe mich daran erinnert, ich habe schon 3 Knie-OPs hinter mir und mich hat dann mein Freund von mir ermutigt, indem er mir geschrieben hat, ja, bald bekommst du dein Auferstehungsknie. Ja? Und das war so nett. Und das sind ja vermeintlich kleine Leiden, aber was für ein Trost für alle Leidenden unter uns, die schwer mit körperlichen Problemen zu tun haben. Ich sag dir, das wird ein Ende haben. Du wirst einen wunderbaren, herrlichen Leib der Herrlichkeit anziehen und bekommen. Und wer uns das garantiert, dass das so kommen wird, ist der Heilige Geist, der bereits jetzt in uns wohnt. Aber dieses Innewohnen des Geistes, es hat nicht nur Bedeutung für die Zukunft, sondern auch schon für die Gegenwart. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt von heute Morgen, der heißt die Hilfe des Geistes. Und es geht um Vers 12 bis 14 darin. Als Resultat davon jetzt, dass wir als Christen diese Gesinnung des Geistes bekommen haben und dass der Geist in uns wohnt, lesen wir jetzt in Vers 12 und 13 Folgendes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Hier wird deutlich, da holt er uns in die Gegenwart, ja, Paulus zurück, hier wird deutlich, wir warten als Christen nicht einfach darauf, dass wir endlich unseren Auferstehungsleib bekommen und bis dahin sind wir hilflos der Sünde ausgeliefert und legen die Hände in den Schoß. Nein, der Geist hat eine große Bedeutung für das Leben im Hier und Jetzt und er hat uns neue Freiheiten und Möglichkeiten gegeben durch seinen Geist. Hier heißt es, wir sind nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Könnte auch übersetzen, wir sind dem Fleisch gegenüber nicht verpflichtet. Wir sind dem Fleisch gegenüber nichts mehr schuldig, weil Gott die Sünde im Fleisch durch Jesus für uns verurteilt hat. Und wir sind freigemacht zu neuem Leben. So hatten wir das in Römer 8, Vers 3 gesehen. Und in Vers 12 macht Paulus jetzt deutlich, dass diese Verpflichtung dem Fleisch gegenüber für echte Christen nicht mehr besteht. Aber dann schreibt er am Anfang von Vers 13 noch etwas, was uns nochmal zu denken geben sollte. Ja? Weil wenn er sagt, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Und für sterben steht hier ein Begriff, was eigentlich so viel bedeutet wie im Begriff sein zu sterben oder im Begriff stehen zu sterben. Also in dem Sinne dann zu übersetzen, wenn ihr fortlaufend, das macht das Griechische hier deutlich, fortlaufend nach dem Fleisch lebt, so seid ihr im Begriff zu sterben. Anders ausgedrückt, dann seid ihr noch im Fleisch. Dann seid ihr keine echten Christen. Das macht er deutlich. Und damit verpasst er uns mit diesem Halbsatz nochmal einen Denkzettel zur Selbstprüfung, in der Hinsicht, dass er eigentlich sagt, wenn du dich Christ nennst, aber einfach weiter nach dem Fleisch lebst, dann bist du möglicherweise im Begriff zu sterben und täuscht dich selbst. Und nicht falsch verstehen in der Hinsicht, dass einen das Fleisch nicht manchmal überkommt und dass man in Sünde fällt und mit seinem Scheitern konfrontiert wird und dass man die Vergebung Gottes Tag für Tag aufs Neue braucht, das erlebt wohl jeder Christ, aber wenn wir fortlaufend weiter im Fleisch leben und ein unbußfertiges Herz haben und eigentlich überwiegend fleischlich gesinnt sind, wie wir das im ersten Punkt hatten, dann ist das, was Paulus hier schreibt, ein Aufhänger, uns zu fragen, wie steht es denn wirklich um mich? Ja? Das sind ernste Worte, weiß ich, aber wir wollen das nicht einfach übergehen, was er hier auch ausdrückt. Ganz anders sieht es bei denen aus, die im echten Glauben sind. Da heißt es in der zweiten Vershälfte, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und hier wird uns eine ganz zentrale Wirkungsweise vom Heiligen Geist für unser Leben als Christen genannt. Wir sind dazu befreit, durch den Geist die Handlungen des Leibes zu töten. Und das klingt nicht gerade nett, töten. Ja, und das ist radikal, absolut radikal. Immer wieder hat Paulus ja deutlich davon gesprochen, wie schlimm die Sünde ist und auch, dass die Sünde in unserem sterblichen Leib noch ihr Unwesen treibt und uns immer wieder versucht, in alte Denk- und Verhaltensmuster zu ziehen. Aber hier sagt er jetzt, dass wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten können. und sollen. Und im Griechischen steht hier für Handlung das Wort Praxis. Und das bedeutet eigentlich, ja, mit der Hilfe des Heiligen Geistes können und sollen wir das Praktizieren der Sünde töten. Das Ausleben der Sünde töten. Und zwar fortlaufend aktiv sollen wir das tun. Das macht die griechische Grammatik hier deutlich. Jetzt haben wir in Römer 6 schon ausführlicher darüber gesprochen, dass wir als Christen eigentlich gegenüber der Sünde geistlich gesehen bereits gestorben sind. Und dass wir uns der Sünde gegenüber für tot halten sollen, Römer 6, Vers 11. Und deswegen hat das jemand so formuliert, dass er gesagt hat, wir sollen die Regungen der Sünde eigentlich im Tod halten. So, ja, weil wir sind ja schon tot. Und beides ist richtig, wir sollen sie im Tod halten, aber wir sollen sie auch aktiv töten. Kolosser 3, Vers 5 fordert uns zum Beispiel ebenfalls dazu auf. Allerdings werden wir das nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern hier ist ganz klar beschrieben, nur durch den Geist. Und in diesem Sinne ist auch Galater 5, Vers 16 eine große Hilfe für uns, wo es heißt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wir können uns fragen, wie macht man das? Was hilft uns, durch den Geist zu töten? Was hilft uns, im Geist zu wandeln? Ich habe noch mal was mitgebracht, was ich schon mal an der Wand hatte, vor längerer Zeit in der Predigt, die Kraft des Evangeliums im Kampf gegen die Sünde. Damals hatte ich 7 Hilfen für das Leben im Geist und heute habe ich 9 Hilfen für das Leben im Geist. Also ich habe noch ein bisschen erweitert. Ihr könnt euch die Predigt ergänzen zu heute Morgen auch vielleicht gut noch mal anhören. Die Kraft des Evangeliums im Kampf gegen die Sünde. Da ging es um Galater 5, 16 fortfolgende. Und ich will mal diese 9 Hilfen an die Wand werfen, ohne darauf im Einzelnen groß darauf eingehen zu können, aber einfach zum Mitgeben, zum weiteren Mitdenken und zum Selbstreflektieren. Also 9 Hilfen für das Leben im Geist. Erstens, achte auf deine Gedanken und Begierden. Und ich habe jeweils Bibelstellen dahinter geschrieben, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde. John Owen hat es mal so beschrieben, dass er gesagt hat, die Gedanken sind die bedeutendsten Lieferanten der Seele. Und da spielt sich so vieles ab. Also erstens, achte auf deine Gedanken und Begierden. Zweitens, nähre den Geist. Und das tun wir vor allem durch Gottes Wort und durch Gemeinschaft, indem wir wirklich seine Gedanken zu uns nehmen und seine Gesinnung immer mehr annehmen. Ein drittes, treibe keine Vorsorge für das Fleisch. Und die Frage, die damit verbunden ist, ist ja, was provoziert oder was nährt denn eigentlich mein Fleisch? Ein viertes, lass ab von Zwiespältigkeit und Unaufrichtigkeit vor Gott und Menschen. Ja, manchmal sind wir so inkonsequent und das ist ein Einfallstor dafür, dass der Teufel da sein Unwesen treiben kann. Ein fünftes, fliehe in der Versuchung ins Gebet. Und Hebräer 4 ist hier hinten mit angeschrieben, da ist der Thron der Gnade beschrieben, zu dem wir kommen sollen und dürfen, um Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Der sechste, halte dir die geistliche Realität in Christus vor Augen. Und das haben wir im Römerbrief so gut gehabt, ne? Wir sind tot für die Sünde. Und das müssen wir uns vor Augen halten, damit die Sünde gar keinen Einflussbereich mehr bei uns kriegen kann. Das siebte, stelle dich Gott zur Verfügung. Und das spricht von einem kontinuierlichen Lebensstil, einer Hingabe in Anbetung vor Gott. Ein achtes, schau auf Christus. Wir können nicht gleichzeitig auf Christus schauen und uns mit ihm beschäftigen und gleichzeitig uns mit der Sünde beschäftigen. Das ist unmöglich. Und ein neuntes, und das ist keine abgeschlossene Liste, vertraue dich einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester an, und kämpft gemeinsam. Gott hat uns zusammengestellt, damit wir im Geist leben und im Geist wachsen. 9 Punkte, die ihr gern persönlich für euch mal mitnehmen könnt, euch vornehmen könnt. Ich werde sie auch in Hauskreisleitfaden setzen. Und ihr könnt euch überlegen, wie ihr diese Hilfen bereits anwendet für euch oder wo ihr vielleicht sagt, boah, da muss ich noch mal ein bisschen weiter wachsen und noch mal nachgehen. Fakt ist, wenn wir der Sünde nicht den Kampf ansagen und die Hilfe von Gottes Geist nicht nutzen, dann hat das verheerende Auswirkungen. Und ich will dazu nochmal aus diesem Buch zitieren, das wir zur Predigtreihe empfohlen haben, auch sehr empfehlenswert zur Predigt von heute Morgen oder Thematik von heute Morgen ist, der kompromisslose Kampf, lasst euch von dem Cover nicht abschrecken, ich habe gehört, soll schrecklich aussehen, ist aber ein super Buch, sehr komprimiert, von Wayne Mack und er hat geschrieben in diesem Buch, töte die Sünde oder sie wird dich und andere zerstören. Es ist ganz einfach, aber es ist so wahr, so real. Und Gott will uns genau dabei helfen, durch seinen Geist, weil er für uns Leben und Frieden im Sinn hat. Kennzeichen für einen Christen ist also, dass er durch den Geist die sündigen Handlungen des Leibes tötet und der Sünde den Kampf ansagt. Und in diesem Sinne knüpft auch Römer 8, Vers 14 an, wo es heißt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. In dem Gesamtzusammenhang steht das Ganze im Einklang damit, dass nur der ein echtes Kind Gottes ist, der sich nicht mehr vom Fleisch beherrschen lassen will, sondern der sich vom Geist und seiner Gesinnung führen lassen will. Und das schließt Scheitern in dieser Hinsicht nicht aus, aber das schließt Entschlossenheit, sich von Gott führen zu lassen, absolut mit ein. Und ich hoffe, dass jeder sich in diesem Wunsch wiederfindet, dass er sich vom Geist Gottes führen lassen will, dass dieser Wunsch da ist und dass das immer weiter wächst. Neben der Hilfe des Geistes gibt Gott uns noch einen letzten Punkt, der mit einem Leben im Geist zu tun hat. Und dieser letzte, vierte Punkt ist die Gewissheit des Geistes. Und es geht um Vers 15 bis 17 jetzt noch. Wenn man mit so manchen Menschen über den Glauben spricht und es darum geht, dass wir als Christen unser ganzes Leben Gott hingeben und unterstellen und uns von ihm leiten lassen wollen, dann kommt so manchmal die Reaktion, dass Leute sagen, nee, also das ist mir zu eng. Ja, also das will ich nicht, das ist total einschränkend. Und ich kann das gut verstehen, kann das gut nachvollziehen. Ich kenne es auch aus meinen Jugendjahren zeitweise, dass ich selber unterschwellig so gedacht habe. Aber die dahinterliegende Frage bei so einer Reaktion ist ja, ist es wirklich so einschränkend und ist es wirklich was Schlechtes, wenn ich mich von Gott und seinem Geist leiten lasse? Ich denke, der Vers 15 beantwortet uns indirekt diese Frage so gut. Wenn es da heißt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und hier ist mit so wunderschönen Worten nochmal beschrieben, wie wunderbar das für uns Christen doch eigentlich ist, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Es ist kein Geist der Knechtschaft, oder man könnte auch übersetzen, ein Geist der Sklaverei, der uns wiederum Angst einjagen will. Sondern es ist genau was anderes. Und als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, bin ich an diesem Wort wieder hängen geblieben. Wieder zur Furcht. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das, wieder zur Furcht? Also damit ja verbunden die Frage, aus welcher Angst, aus welcher Furcht heraus kommen wir denn eigentlich? Oder noch präziser, aus welcher Knechtschaft, die uns Angst einjagt, Angst hervorruft? Und ich glaube, es sind im Wesentlichen drei Knechtschaften, wovon die Bibel spricht. Gäbe sicherlich noch mehr, aber drei sind mir so in den Sinn gekommen. Es ist erstens die Knechtschaft der Sünde, aus der wir kommen. Und die Angst damit verbunden ist die Strafe vor Sünde. Es ist zweitens die Knechtschaft des Gesetzes. Und die Angst dabei ist ja immer, bin ich genug, reicht es am Ende vor Gott? Und das dritte ist die Knechtschaft der Todesfurcht. Und die Angst dabei ist, was kommt denn dann? Wie geht es denn dann weiter? Diese drei Knechtschaften, die sind den versklavten Menschen ganz oft nicht bekannt. Und trotzdem sind sie absolute Realitäten und sie sind Grund zu Furcht und Schrecken. Und wie großartig ist das jetzt für dich als Christ zu wissen, dass wir aus reiner Gnade von Christus freigemacht wurden von der Knechtschaft der Sünde, von der Knechtschaft des Gesetzes und von der Knechtschaft der Todesfurcht. Er hat die Strafe getragen, durch ihn bin ich genug vor Gott und er gibt mir ewiges Leben. Damit ist alle Knechtschaft aufgelöst und geklärt. Und was für ein atemberaubender Zuspruch ist das dann hier in Vers 15? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ein Geist der Sohnschaft. Könnt ihr auch übersetzen mit Adoption oder das Wort ist damit verbunden, was da steht. Und so sind wir vollkommen vom himmlischen Vater als Söhne und Töchter angenommen als Christen. Wir haben das nicht verdient. Wir haben auch 0,0 dafür getan. Aber der Vater selbst hat dich und mich gesehen in unserer Verlorenheit, gesehen, geliebt und adoptiert. Ja, gesehen, geliebt und adoptiert. Und wenn du Christ bist, dann gilt dir das. Und das ist großartig. Und weil er uns durch Jesus, so war das nur möglich, durch Jesus seinen eigenen Sohn zu Söhnen und Töchtern gemacht hat, genießen wir gleich mehrere Privilegien, die wirklich unfassbar sind. Hier ist eins beschrieben in Vers 15. Wir dürfen ihn rufen mit Abba, Vater. Abba ist ein aramäisches Wort für Vater, was eine vertrauensvolle Anrede ausdrückt. Sowas wie heute Papi oder Vati oder Papa, ja, im Deutschen. Und für Vater steht hier das griechische Wort Pater. Und ist ganz spannend, ne? Dass sowohl das Aramäische oder Jüdische dann, wie auch das Griechische da steht, es macht deutlich, Juden und Heiden dürfen ihn Vater nennen, passt in den Kontext vom ganzen Römerbrief. Aber vor allem beeindruckend ist an dieser Stelle, dass wir das Privileg haben, mit diesem Abba-Vater in die Fußstapfen von Jesus selbst treten zu dürfen, der inmitten der größten Herausforderung im Garten Gethsemane in Markus 14, Vers 36 mit folgenden Worten gebetet hat. Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Niemand von uns hätte das Recht, Gott mit solchen Worten anzusprechen, wenn Gott uns nicht zu Söhnen gemacht hätte und Töchtern gemacht hätte und uns den Geist der Sohnschaft gegeben hätte, indem wir inmitten unserer Versuchungen, inmitten unserer Herausforderungen zu ihm kommen dürfen mit diesen vertrauensvollen Worten: Aber Vater. Und weil wir das dürfen und weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir gewiss sein, dass er uns sieht und dass er uns hört. Und das ist ein außergewöhnliches Recht, dass wir das so sagen können, dass Gott selbst uns das so zusagt. Das heißt, was auch immer dir zu schaffen macht, du darfst dich an deinen liebevollen Vater, an deinen Aber-Vater wenden und er wird sich kümmern. Aber was kann uns so sicher machen, dass der Vater uns angenommen hat und uns liebt? In Vers 16 heißt es dazu: Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist der Geist Gottes, der uns das bezeugt. Und hier steht wörtlich eigentlich mitbezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Wie tut er das? Durch irgendwelche mystischen Erfahrungen oder so? Nein, in erster Linie durch den Zuspruch seines Wortes. Denken wir an Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, durch den Zuspruch seines Wortes. Er macht uns das auch deutlich durch diese neue Gesinnung, die er in uns gelegt hat, und auch durch die wachsende Frucht, die wir in unserem Leben feststellen können. Wir hatten das schon, ne? Der Geist Gottes erneuert unseren menschlichen Geist. Und wenn jemand diese Gesinnungsveränderung erfährt, und nicht in voller Ausprägung unbedingt, sondern vielleicht in Ansätzen, dann darf er wissen, ja, da ist was am Werden. Ich darf wissen, ich bin ein Kind Gottes. Es ist der Heilige Geist, der dir und mir durch das, was er sagt und durch das, was er tut, die volle Gewissheit der Kindschaft und auch letztendlich des Heils gibt. Und wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, dann genieße ich noch ein weiteres Privileg. Vers 17, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was geerbt hast, vielleicht der ein oder andere von seinen Großeltern oder Eltern ein fettes Erbe bekommen. All das ist Schall und Rauch gegenüber diesem himmlischen Erbe, dieses wunderbare große Erbe von dem, dem alles gehört. Und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Als Kinder Gottes erben wir von dem Reichsten und Größten, den es überhaupt gibt. Wir sind Erben Gottes und wir erben mit dem, über den es in Hebräer 1, Vers 2 sagt, dass Gott ihn zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Wir sind Miterben Christi, der uns Anteil gibt an dem himmlischen, ewigen Erbe, was ausschließlich ihm gehört eigentlich, aber was er mit uns teilt. Wie dieses Erbe im Einzelnen aussehen wird, bleibt ein Stück weit offen, aber ich bin davon überzeugt, fest davon überzeugt, es wird alles in den Schatten stellen, was wir hier jemals gesehen haben, auch was wir uns vorstellen können. Warum? Weil wir erben von dem Größten mit dem Größten. Und was Größeres kann es eigentlich nicht geben. Ja, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Jesus hat in Johannes 17, Vers 22 zu seinem Vater gebetet: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, den Jüngern, ja, und auch uns. Das heißt, wir bekommen Anteil an seiner Herrlichkeit. Wir kommen in Wohnungen, die er uns bereitet hat, davon spricht die Bibel. Und das Größte wird wohl sein, wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt uns die Bibel. Und das ist eine großartige Gewissheit als Kinder Gottes. Nicht nur irgendeine Blase von Hoffnung, sondern es ist eine Gewissheit, wenn du Kind Gottes bist. Eine Gewissheit der Herrlichkeit, die uns hilft und hindurchträgt. Und das auch in den Leiden dieser Weltzeit. Seien es Leiden, die durch den Sündenfall entstanden sind, die ganz natürliche Folgen sind, worunter unsere ganze Erde leidet, oder aber auch Leiden, die wir erleben, weil wir uns zu Jesus bekennen. Das ist vielleicht bei uns nicht so stark ausgeprägt, aber auch das ist etwas, was wächst und was wir durchaus erleben können. Wir sind noch in einer Welt des Leidens, die Gott ablehnt, aber wenn wir uns zu Jesus halten, dann erwartet uns seine Herrlichkeit. Und so heißt es so schön am Ende von Vers 17, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Um die Leiden geht es nächste Woche, da knüpft der Text von nächster Woche weiter an. Aber wir haben heute Morgen gesehen, was ein Leben mit Gottes Geist ausmacht. Und wir haben uns angeschaut, erstens die Gesinnung des Geistes, zweitens die Wohnung des Geistes, drittens die Hilfe des Geistes und viertens die Gewissheit des Geistes. Und abschließend von heute Morgen möchte ich uns nochmal diese Verse aus Römer 8, Vers 14 bis 16 zusprechen, die so ermutigend, so wunderschön sind, wenn es da heißt, und damit schließe ich: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Amen.